Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Periods when to make money, also Phasen, in denen man Geld verdienen kann. Wer möchte die nicht kennen? Genau deshalb sprechen wir heute darüber. Legen wir los. So, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, zwei Hinweise vorab. Hinweis Nummer eins, ich weiß, es ist schon ein bisschen zäh wie ein Kaugummi, die Entschuldigung. Am Donnerstag wird voraussichtlich Teil 2 meiner Reise in die Vergangenheit kommen. Also Trading, meine ersten Jahre, die erste Folge dazu habe ich viele Nachrichten bekommen. Die zweite wird am Donnerstag ziemlich sicher folgen. Ich habe sie noch nicht aufgenommen, deswegen ziemlich sicher, aber meine Motivation ist hoch. Und Ankündigung Nummer zwei, vielmehr ein Hinweis. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, mir hier unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet, zu schreiben. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, und viele von euch haben die auch schon genutzt, mir auf LinkedIn zu folgen, beziehungsweise sich dort mit mir zu vernetzen. Ich sage da immer standardmäßig, wer bisher keinen Nutzen in LinkedIn gesehen hat, der muss jetzt nicht meinetwegen extra dahin gehen. Aber wer sowieso schon da ist, der kann die Gelegenheit nutzen. Da hin und wieder spreche ich dort über Märkte, über ganz konkrete Themen, manchmal auch über Dinge, die mir für YouTube ein bisschen zu kurz oder zu einfach erscheinen. Aber einfach muss ja nicht schlecht sein. Also, wenn ihr Lust habt, vernetzt euch dort mit mir auf YouTube. Und jetzt sprechen wir über die Phasen, in denen man Geld verdient. Und dahinter steckt das George Tritch-Diagramm. Schönen Dank übrigens genau an einen, der, ich nenne jetzt mal nicht seinen Namen, der mir auf LinkedIn geschrieben hat und ja in einem Nebensatz über dieses Diagramm gesprochen hat. Und da dachte ich, na, das ist doch mal wieder Zeit, darüber zu sprechen. Periods when to make money. Zyklen zu kennen, sich damit zu beschäftigen, ist für jeden sinnvoll, insbesondere aber für langfristige Anleger. Und dieses, ja, tatsächlich faszinierende und historisch interessante, aber zugleich auch umstrittene Finanzmodell, George Tritch's, ist gar nicht so einfach auszusprechen, George Tritch's Periods When to Make Money, ist eines, welches man kennen sollte. Und bei einem Diagramm stellt man sich natürlich die Frage, hätte man das nicht lieber auf YouTube besprechen sollen? Ja, mit Wissensthemen auf YouTube ist das so eine Sache. Da müsste ich wahrscheinlich einen extra Kanal machen. Das interessiert nicht so viele wie die Frage, wohin sich Bitcoin in den nächsten 2 Wochen entwickelt. Von daher ruft es durchaus mal auf, wenn ihr ein Bild dazu haben möchtet, George, also George Tritch. Und dann werdet ihr in den Bildern dieses Diagramm finden. Und ihr werdet auch den Unterschied sehen zu anderen Theorien, die sich mit Zyklen befassen. Es ist nämlich ein Diagramm, das schon im 19. Jahrhundert versucht hat, das Auf und Ab der Märkte zu entschlüsseln. Und es löst gerade bei seinen Anhängern, so möchte ich das mal formulieren, eine gewisse Faszination aus. Wir schauen ganz kurz auf die Geschichte, den Aufbau, die Vor- und Nachteile, die Relevanz dieses Modells in der heutigen Zeit. Und dann schauen wir auch noch ganz kurz in einem Abgleich auf den Mann, der wahrscheinlich für viele etwas präsenter im Kopf ist, wenn es um Zyklen geht, nämlich um Ray Dalio. Es gibt hier Parallelen, es gibt aber auch klare Unterschiede. Die Ursprünge dieses Modells gehen auf Samuel Banner zurück. Der war Farmer und er wurde im Zuge der Wirtschaftskrise von 1873 schwer getroffen. Die sogenannte Panik von 1873 hat ihn also derart erschüttert, dass er gesagt hat, diese Verluste, das kann doch nicht sein, dass man davon völlig auf dem falschen Fuß erwischt wird. Es muss doch hier eine Möglichkeit geben, zukünftige Krisen besser vorherzusehen. Und deswegen hat er sich, und das ist durchaus erstaunlich in dieser Zeit, er hat sich begonnen, intensivst mit Wirtschafts- und mit Börsenzyklen zu beschäftigen. Seine Beobachtung hat er dann im Jahr 1875 in einer Schrift mit dem Titel Banner's Prophecies of Future Ups and Downs in Prices veröffentlicht. Darin hat er versucht, durch Beobachtung vergangener Marktzyklen eine Art Landkarte für die Zukunft zu erstellen, mit dem Ziel zu wissen, wann zu kaufen, wann zu verkaufen und wann sich zurückzuhalten. Seine Ideen galten damals als absolut revolutionär, weil mehr als noch heute das Börsengeschehen zufällig erschien. Und er sagt eben, es ist nicht zufällig, was wir da sehen, es ist wiederkehrend. Und später hat dann George Tritsch diese Konzepte aufgegriffen, sie neu strukturiert und visualisiert in einem Diagramm. Das wäre jetzt der Punkt, wo ihr vielleicht einmal die Google-Recherche verwendet. In einem Diagramm, das als Periods When to Make Money bekannt wurde. Tritschs Version hat in bestimmten Anlegerkreisen große Popularität, weil es, und das ist der ganz wichtige Faktor bzw. das wesentliche Merkmal für populäre Konzepte, es bot eine scheinbar einfache Orientierung. Es zeigt auf einen Blick, welche Jahre gute Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten boten und wann man Panik vermeiden sollte. Zum Diagramm selbst. Es ist relativ simpel, aber wirkungsvoll gestaltet. Es unterteilt also die Zeit in sich wiederholende Phasen, denen bestimmte wirtschaftliche Bedingungen zugeordnet werden. Die drei Hauptkategorien sind erstens Years of Panic. Jahre, in denen es zu Börsencrashs kommt, massiven Korrekturen oder genereller Marktunsicherheit. Tritsch empfahl logischerweise, in diesen Jahren besonders vorsichtig zu sein oder bestenfalls nicht zu investieren. Das ist, das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, meines Erachtens nicht der richtige Gedanke. Man muss es allerdings aus dem zeitlichen Kontext heraus verstehen. Denn der Sinn eines Zyklus ist natürlich, dass man vorher dann schon reagiert. Hier werden als Beispiele immer wieder die Jahre 1929, 2000 oder 2008 erwähnt. Das ist nicht ganz richtig, denn eigentlich sind es ja für die langfristigen Investoren genau die Jahre, in denen man kaufen sollte. Ich denke aber, es ist klar, worauf es hinauskommt. In den Years of Panic ist man im Idealfall nicht investiert und kauft dann, wenn diese Zeit vorbei ist. Zweitens, Years of Good Times. Diese Jahre markieren die Hochphasen eines Zyklus. Wirtschaft, Märkte und Gewinne entwickeln sich positiv. In diesen Jahren empfiehlt das Modell, Gewinne zu realisieren oder Positionen abzubauen. Drittens, Years of Hard Times. Diese stellen dann die Talsohlen des Zyklus dar. Deswegen sind die Beispiele 1929, 2000 und 2008 und dann auch nicht ganz richtig, denn eigentlich wären das meines Erachtens die Beispiele für die Years of Hard Times. Da kann der gute Tritsch aber nichts dafür. Also diese Jahre sind die Talsohlen des Zyklus, wirtschaftliche Schwierigkeiten, niedrige Kurse und negative Stimmung dominieren, was dann laut dem Modell günstige Einstiegszeitpunkte sind. Wer in solchen Phasen investiert, wird besonders davon profitieren, wenn sich der Zyklus dann wieder dreht. Was dieses Diagramm besonders, wahrscheinlich sogar einzigartig macht, ist die Betonung zyklischer Wiederholung. Panik tritt in Abständen von 16 bis 20 Jahren auf. Gute Zeiten wiederholen sich alle 8 bis 10 Jahre. Harte Zeiten liegen meist in 3 bis 7 Jahresabständen. Und diese Regelmäßigkeit, die wirkt im ersten Moment ja fast wie Astrologie. Sie ist aber tatsächlich, sonst hätte dieses Diagramm nicht so viele Anhänger, historisch in vielen Fällen gar nicht schlecht gewesen. Zumindest mal im Rückblick. Es ist dann immer noch die ganz große Aufgabe des Investors, wirklich zu glauben, dass es jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Und meine These: egal wie gut ein Zyklus in der Vergangenheit war, viele, viele Anleger werden sich dann, wenn harte Zeiten kommen, dennoch wieder zyklisch verhalten, weil fast immer, wenn die Zeiten dann besonders hart sind, entsteht der Eindruck, ja, diesmal ist es aber wirklich anders. Wäre jetzt zum Beispiel, das ist ja nicht passiert, wäre jetzt der US-Aktienmarkt unter dem Eindruck dessen, was Donald Trump an Unsicherheit verbreitet, massiv eingebrochen, dann wären nicht mehr so viele Käufer bereit. Warum? Weil unter diesem US-Präsidenten ändert sich jetzt alles. Wir kommen gleich noch zu dem großen Nutzen, den solche Zyklen haben. Die Vorteile des Modells, sprechen wir erstmal über die. Das langfristige Denken. Das Modell zwingt einen dazu, über die Tagesnachrichten hinauszuschauen. Es richtet den Blick auf langfristige Entwicklung und Zyklen, was viele Anleger sonst sehr gern übersehen. Ein zyklisches Verständnis. Das Diagramm von Twitch erinnert daran, dass Märkte nicht linear verlaufen. Es gibt Aufschwünge, es gibt Abschwünge und beides sind Teile eines natürlichen Prozesses. Historische Bestätigung, gerade, das muss ich dazu vielleicht mal erwähnen, gerade diejenigen, die in den letzten Jahren an die Börse gekommen sind, die haben je nach Einstiegszeitpunkt ja ganz gute Renditen erzielt. Aber die letzten 10, eigentlich schon die letzten 15 Jahre, sind nicht stellvertretend zu sehen dafür, wie Börse eigentlich läuft. Dass also jeder Dip schnell gekauft wird, dass es den Eindruck hat, dass alle, sowohl Regierungen als auch Notenbanken, etwas vereinfacht formuliert, nun darauf aus sind, alle Aktionäre glücklich zu machen. Dass man also mir nichts, dir nichts, ohne großes Zutun 12%, 13%, 14% Rendite bekommt, am besten noch in Zeiten der Nullzinsen, in denen also Aktien alternativlos sind. Die letzten 10 Jahre waren außergewöhnlich. Das, was wir jetzt, meines Erachtens in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen, ist nicht außergewöhnlich. Das ist normal. Wenn es also einen Überschwang zur Oberseite gibt, dann erhält man in der Regel in den Jahren danach weniger Rendite unter dem Strich. Wie kürzlich auch im By the Dip Podcast besprochen, das ist, worauf wir uns einstellen müssen. Die Märkte werden volatiler. Die Gesamtrendite, also das, was man unter dem Strich nach Volatilität als Buy-and-Hold-Anleger bekommt, das wird geringer sein. Für den US-Markt bin ich mir sogar relativ sicher in den nächsten 10 Jahren, als das, was man in den letzten 10 Jahren bekommen hat. Aber das Fazit aus dem By the Dip Podcast auch gerne mitgeliefert. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass man sich auch nur ansatzweise vom Aktienmarkt abwenden sollte. Denn wer nichts tut, der wird noch härter bestraft als in der Vergangenheit. Ich glaube, die Kaufkraft wird also in vielen Assetklassen noch deutlich stärker, noch schneller sinken, als das zuletzt der Fall war. Drittens, historische Bestätigung. Viele der im Diagramm vorhergesagten Wendepunkte stimmen erstaunlich gut mit realen wirtschaftlichen Ereignissen überein. Und das verleiht dem Modell im Rückblick Glaubwürdigkeit. Und viertens, wir sind immer noch bei den Vorteilen des Modells. Für Anleger, die sich nicht täglich mit der Börse beschäftigen wollen, kann dieses Modell eine Art Rahmen bieten, eine Orientierungshilfe, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann es sich lohnt, aktiv zu werden und wann nicht. Es ist also simpel und es ist für jeden zugänglich. Kommen wir zu den Nachteilen und zu den Kritikpunkten, über die man natürlich auch ganz offen sprechen muss. Es gibt keine wissenschaftliche Basis dafür. Das Modell basiert eben auf Beobachtungen, nicht auf kausalen Erklärungen. Es erklärt nicht, warum ein Crash passiert, es sagt nur, dass er passieren könnte. Zweitens, Vergangenheit im Gegensatz zur Zukunft. Nur weil bestimmte Muster in der Vergangenheit aufgetreten sind, heißt das nicht, dass sie sich in der Zukunft genauso wiederholen. Die heutige Welt ist wirtschaftlich, politisch und technologisch deutlich komplexer, insbesondere sehr viel kurzfristiger, kommen wir gleich noch in meinem persönlichen Fazit zu. Drittens, Gefahr der Überinterpretation. Anleger, die sich zu sehr auf solche Modelle verlassen, könnten wichtige fundamentale Entwicklungen übersehen. Geopolitische Veränderungen, Unternehmensdaten oder Zinspolitik, denn es heißt ja nur kaufen. Und das ist der vierte Punkt. Es ist kein konkretes Handwerkszeug. Was man kaufen soll, welche Sektoren, welche Länder, Einzelaktien, konkrete Instrumente, all das sagt dieses Modell natürlich nicht. Es bleibt abstrakt. Ist es also heute noch relevant? Die Frage wird sich abschließend erst im Nachhinein beantworten lassen. Sicher ist aber, wer langfristig investiert, kann vom zyklischen Denken profitieren. Die Grundidee, dass es Phasen gibt, in denen sich Kaufgelegenheiten häufen und andere, in denen Vorsicht geboten ist, die bleibt ja zeitlos. Meines Erachtens leben wir aber in einer Zeit, in der Geldpolitik, geopolitische Dynamiken, politische Risiken, psychologische Faktoren, Algorithmen, all diese Faktoren beeinflussen die Märkte heute kurzfristiger als noch vor 150 Jahren, als auch vor 25 Jahren. Das heißt also, so ein Modell wie das von Tritsch ist interessant. Es ist aber für mich persönlich nur eine Perspektive von vielen. Der wahre Wert liegt wirklich darin, dass es uns daran erinnert, geduldig zu bleiben. Und wer in Panikzeiten kauft und in Euphoriezeiten verkauft, der handelt erfolgreicher als der Durchschnitt. Von daher, es ist eine Möglichkeit, hier ein gewisses Muster in einem scheinbaren Chaos zu erkennen, im Chaos der Märkte, aber es ist eben ein Kompass, es ist keine Landkarte. Was man, wenn wir über Zyklen sprechen, vermutlich im Kopf hat, ist Ray Dalio, seine Schuldenzyklen. Und da möchte ich mal ganz kurz abgleichen, weil es durchaus Parallelen gibt. Beide gehen also davon aus, dass die Wirtschaft nicht linear verläuft, sondern in wiederkehrenden Zeiten und Zyklen. Tritsch kategorisiert die Jahre in wiederkehrende Phasen, Panik, gute Zeiten, harte Zeiten, auf Basis der historischen Kursbewegung, und Ray Dalio unterscheidet zwischen kurzfristigen und langfristigen Schuldenzyklen. Kurzfristige Schuldenzyklen sind laut Ray Dalio 7 bis 10 Jahre lang, langfristige Schuldenzyklen 75 bis 100 Jahre. Und diese Schuldenzyklen werden durch Kreditexpansion und Kontraktion geprägt. Die Panikphasen nennt Ray Dalio die Phasen der Entschuldigung. Beide, also sowohl die Years of Panic als auch die Ray Dalios Phasen der Entschuldigung, kennzeichnen sich durch wirtschaftliche Instabilität, deflationäre Tendenzen und finanzielle Repression. In beiden Fällen sieht man sinkende Assetpreise, Vertrauensverlust und sehr viel mehr staatliche Eingriffe. Aufschwungphasen bei beiden Modellen, bei Tritsch sind es also die Years of Good Times, die entsprechen Ray Dalios Phasen nach einer erfolgreichen Entschuldung oder sind die Boomphasen eines Kreditzyklus. In diesen Perioden wachsen Schulden und Vermögenswerte gemeinsam, begleitet von Wachstum und Vertrauen. Tritsch arbeitet mit festen Zeitabständen, also Panik, alle 16 bis 20 Jahre. Das ist eher vereinfachend. Dalio analysiert strukturelle Ursachen, Zinspolitik, Schuldenquoten, Produktivität, demografische Entwicklung und verwendet makroökonomische Modelle, die empirisch unterlegt sind, was allerdings natürlich noch nicht zwangsläufig dann zu einem immer korrekten Ergebnis führt. Es bleibt nach wie vor eine Interpretation. Also, Zyklen zu kennen, sich damit auseinanderzusetzen, ist durchaus sinnvoll. Die wichtigste Regel lautet im Prinzip, Euphorie nicht zu kaufen und möglicherweise auch nicht aggressiv nachzukaufen. Wir sprechen hier von der langfristigen Geldanlage. Kurzfristigere Geldanlage, also jede Position, die mit dem Ziel gekauft wird, sie nach einer bestimmten Gewinnstrecke wieder zu verkaufen oder auch im Verlust dann abzustoßen, wenn es nicht geklappt hat. Eigene Regeln, dafür braucht man diese Zyklen vielleicht nur, um das ganz große Bild zu zeichnen, ist es aber eigentlich, sind keine geeigneten Timing-Instrumente. Und ebenso, wie man Euphorie eben nicht mehr kauft, sondern tendenziell eher verkauft, ebenso wichtig ist es natürlich zu erkennen, wann ergibt sich Panik und damit potenzielle Kaufgelegenheiten. Das war langfristig und deswegen kann ich auch, ich habe im letzten Leser-Webinar, wurde ich zu einzelnen Aktien gefragt, US-Aktien, die ein bisschen korrigiert haben. Und da mag dann, ich glaube nicht, dass die Kinnlade runtergefallen ist, weil die meisten meiner Leser natürlich verstehen, wie ich da ticke. Wenn ich mir vorstelle, dass Aktien, die ich besonders spannend finde, spannend langfristig, dass die nochmal 10 oder 20 oder gar 30 oder 40% in einem Crash fallen, dann ist das für mich keinesfalls ein Horrorszenario. Das ist genau das, was man sich wünschen sollte. Ab einem gewissen Alter wird das schwieriger. Das heißt also, man will nicht mehr ganz so viele Panikzyklen durchlaufen, weil man sagt, ja, hallo, jetzt bin ich hier in der Verwertungs- und Ausgabephase. Ich habe kein regelmäßiges Einkommen mehr. Ich möchte, dass mein Vermögen erhalten bleibt. Das ist ein separates Thema. Dann muss man defensiver agieren, dann ist man eben auch nicht mehr aggressiv in Wachstumswerten, sondern in Value, in Dividendenwerten, möglichst konsumneutralen Werten investiert. Das ist durchaus sinnvoll, aber für jeden anderen und insbesondere, wenn ihr euch noch jung fühlt oder jung seid. Nee, es ist nicht das Gleiche, fällt mir gerade ein. Also im besten Fall jung seid, da kann man sich das doch nur wünschen. Wer nicht die Absicht hat, seine Aktien zu verkaufen, sondern sagt, ich möchte mir über 10, 20, 30 Jahre etwas aufbauen, der darf doch den Wunsch, möglichst mit wenig Kollateralschäden in der Wirtschaft, also vielleicht irgendein Ereignis, was dich über Nacht überrascht, der darf doch sagen, ich möchte tiefer kaufen. Das macht doch viel mehr Sinn, als sich neue Allzuhochs zu wünschen. Und das ist ja ein Muskel, den man trainieren kann. Also antizyklisch zu denken und antizyklisch zu handeln. So, das war's für heute. Danke nochmal an den quasi Tippgeber der heutigen Folge. Ich hab ihm auf LinkedIn schon geschrieben. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.